Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July Sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Spanien lässt die Blamage gegen Kap Verde vergessen, fegt über Saudi-Arabien hinweg. Die blauen Haie aus dem Atlantik beißen schon wieder zu. Kap Verde spielt 2-2 gegen Uruguay. Negative Überraschung sind die Belgier, die sich am Iran die Zähne ausbeißen. Historisches schafft Ägypten. Unser Blick auf die WM-Nacht von Sonntag auf Montag und ein Update zur Lage bei der deutschen Mannschaft. Das alles jetzt hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NTV Sport. Während der WM ein täglicher Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Ich bin Kevin Schulte, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir blicken heute in der Folge auf den zweiten Gruppenspieltag in den Gruppen G und H und am Ende auch voraus auf die deutsche Mannschaft, auf den deutschen Auftritt am Donnerstag erst. Aber wir haben da so ein paar Themen zu besprechen und werden uns mal anschauen, welche möglichen Gegner denn da dann im Sechzehntelfinale auf Deutschland Stand jetzt warten. Gehen wir aber rein mit dem Blick nach Atlanta, nach Georgia. Spanien gewinnt gegen Saudi-Arabien mit 4-0. Spanien hatte ja an Ort und Stelle gegen Kap Verde sich wirklich bis auf die Knochen blamiert gegen den WM-Debütanten aus dem Atlantik. Spanien 0-0 gespielt, wirklich peinliches Resultat gegen Kap Verde. Jetzt allerdings hat man es deutlich besser gemacht gegen Saudi-Arabien, die wiederum mit Selbstvertrauen kamen. Die hatten ja 1-1 gegen Uruguay gespielt. Das war ein starkes Resultat. Jetzt gegen Spanien hatten die Saudis aber gar nichts zu bestellen. Spanien brennt von Anfang an ein Feuerwerk ab, schnürt Saudi-Arabien tief hinten ein und das Resultat ist ein schnelles 3-0 bis zur ersten Trinkpause, also nicht bis zur Halbzeitpause, sondern bis zur ersten Viertelpause, wenn man so will, also ja, der ersten Werbepause. Lamine Yamal in der 10. Minute, dann der EM-Siegtorschütze Oyarzabal mit einem Doppelpack und es stand schnell 3-0. Bis zur Halbzeit standen die Spanier bei über 70% Ballbesitz, 18-2 Torschützen und sie haben es auch im Gegenpressing richtig, richtig gut gemacht. Das hat zum Beispiel auch Jürgen Klopp bei Magenta hervorgehoben als Experte dort. Und er hatte vollkommen recht, also die Spanier waren richtig bissig, richtig griffig und haben Saudi-Arabien keine Luft zum Atmen gegeben. Im zweiten Durchgang ging es dann etwas gemächlicher zu, aber Spanien hat noch ein weiteres Tor erzielt. Ein Eigentor war es letztendlich. Marc Cucurella, der Mann mit dem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland, er zieht ab und provoziert ein saudisches Eigentor zum 4-0. Spanien also mit Wut im Bauch zu dem ersten Sieg im zweiten Spiel. Es war das zweite einseitige Spiel im Unterschied zum Kap Verde-Match, diesmal allerdings die klaren Torchancen herausgespielt und dann eben auch genutzt. Saudi-Arabien hat trotzdem noch eine gute Chance aufs Weiterkommen, muss dafür in Anführungsstrichen nur Kap Verde besiegen. Jetzt blicken wir aber erstmal nach Atlanta in den US-Bundesstaat Georgia. David Bedürftig ist unser NTV-Reporter vor Ort. Spanien, brutal dominant, Spiel andauernd in eine Richtung. Ja, David, der spanische Fußball ist klasse, aber irgendwie hat mich das Spiel auch gelangweilt. War das vielleicht sogar das langweiligste Spiel der WM, weil es so unfassbar einseitig war, David?
Moin Kevin, Grüße aus Atlanta. Nein, ganz im Gegenteil, das war definitiv nicht die langweiligste Partie der WM. Das war echt toll anzusehen. Lamine Yamal natürlich unglaublich, mit 18 Jahren so ein Phänomen. Die Fans haben ihn schon beim ersten Ball, bei der ersten Ballberührung frenetisch beklatscht. Es ging immer die U's und A's durch Publikum. Man hat auf jeden Fall bei jeder Ballberührung erwartet, jetzt geschieht was Besonderes. War dann auch meist so. Also der hat echt viel aufgedreht mit seinen Tänzchen und Dribblings und Abschlüssen. Hat noch nicht alles ganz so geklappt, ist noch nicht bei 100%, aber kommt ja alles noch. Mikel Oyarzabal, auch echt große Klasse. Also der hat in 25 Minuten 2 Tore abgeliefert und eine Vorlage. Das hat noch niemand bei einer WM vor ihm geschafft. Nicht Messi, nicht Maradona, nicht Pelé, nicht Gerd Müller, nicht Miro Klose und wie sie alle heißen. Also eine unfassbare Show, WM-Moment, historisch durchaus. Und klar, du hast recht, nach 25 Minuten, wirklich bei der ersten Trinkpause, war die Partie gegessen. Trinkpause wurde übrigens wieder ausgebuht, weil das ist ein geschlossener Dome. Wieso gibt es da eine Trinkpause? Aber Spanien hat echt munter weitergespielt. Also da gab es echt noch tolle Chancen. Oyarzabal hat noch einmal mit dem Außenriss wirklich von der Strafraumgrenze die Latte getroffen. Das wäre wahrscheinlich das Tor des Turniers geworden. Wunderschön. Und nach der zweiten Hälfte hat Spanien echt ganz gut weitergespielt. Die Spannung war zwar ein bisschen raus, aber es war schön anzusehen. Und ich glaube eher, die irgendwie langweiligste Partie war die danach, Iran gegen Belgien. Da sagte nämlich Zlatan Ibrahimovic im US-Fernsehen bei Fox Sports, er wäre in der ersten Halbzeit fast eingepennt und in der zweiten Halbzeit sei er dann eingepennt. Also ja, das spanische Spiel war pure Dominanz, ganz klar, aber es war toll anzuschauen.
Spanien hat gespielt, als hätte es Kap Verde nicht gegeben. Das muss man konstatieren. Sind sie jetzt doch wieder Topfavorit auf den Titel?
Spanien hat aufgedreht und das liegt tatsächlich einfach an diesem 18-jährigen Kicker. Also Lamine Yamal verändert das Spiel einfach absolut. Du hast halt diesen einen Typ, der mit einer Chance alles verändern kann. Das wissen natürlich auch die Gegner, stellen sich darauf ein. Die Mitspieler wissen das aber auch. Also das war wirklich unfassbar zu sehen, wie einfach ein 18-Jähriger von einer Gruppe gestandener Männer die ganze Zeit besucht wird. Also wird in fast jeden Angriff mit einbezogen. Manchmal warten die anderen noch ab. Also das ist fast so, ja, wie bei Messi das teilweise war oder noch ist. Also die Mitspieler geben ihm erstmal den Ball und gucken dann, was passiert. Ja, wie gesagt, er ist noch nicht bei 100%, deswegen muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wenn er jetzt noch von Spiel zu Spiel besser wird, also der war jetzt am Anfang schon fantastisch, auch wenn noch nicht alles geklappt hat, dann ist Spanien natürlich absolut im engsten Favoritenkreis. Das haben ja auch alle vorher gesagt und erwartet. Und das ist so, das Mittelfeld ist top. Das Mittelfeld ist natürlich sehr jung, da muss man auch sehen, was können die dann in der K.O.-Phase. Allerdings, ja, bei der EM haben sie es bestätigt. Insofern, die können noch alles noch weiter verbessern. Nico Williams muss ja auch erstmal wieder seine Form finden. Er ist jetzt von der Bank gekommen, konnte auch noch nicht so viel reißen. Aber ganz klar, Spanien ist ein Top-Favorit auf den Titel. Ich sehe ihn in den Top 3.
Und David, so ein bisschen allgemeinere Frage. Wie ist es in Atlanta? Du warst jetzt an einigen Spielorten schon. Wie ist es im Vergleich auch zu anderen Orten? Das Stadion, wie gefällt es dir dort?
Also in erster Linie ist Atlanta erstmal erdrückend heiß und dazu noch schwül. Hier gab es in den letzten Tagen auch einige Stürme, Überflutungen und so weiter. Das ist ja typisch hier in den Südstaaten. Insofern, sobald man draußen ist, läuft und klebt alles. Aber laufen ist ein gutes Stichwort, weil es tatsächlich eines der Stadien ist, zu denen man aus der Stadt hinlaufen kann oder aus Downtown jedenfalls hinlaufen kann. Atlanta ist natürlich ziemlich groß. Das machen aber viele, ich habe es auch gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Entsteht ein bisschen mehr WM-Atmosphäre als zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Los Angeles oder Kansas City. Da sind die Stadien oder sind die Städte auch noch größer, beziehungsweise Los Angeles sind die Städte, ist die Stadt noch größer und in Kansas City ist das Stadion einfach weit draußen. Und so trifft man halt auf dem Weg etliche Spanier, läuft ein bisschen am Fanfest vorbei, alles gesponsert von Coca-Cola natürlich, wie sich's gehört hier. Und ja, gibt aber, also gab 90% natürlich spanische Fans, aber auch einige Fans aus Saudi-Arabien. Das ist ganz spannend. Das heißt ja, dass die eingeflogen wurden. Man hat das dann auch gesehen im Block, hatten auf einmal zufälligerweise alle die gleiche kleine grüne Fahne. Es gab doch einige Ansager da im Block, die Stimmung gemacht haben. Das wurde wahrscheinlich schon so arrangiert. Mit Megafonen auch. Die haben sich auch eher umgedreht und die Fans angefeuert als die Spieler. Also das war noch spannend zu beobachten. Und ansonsten, das Stadion ist eigentlich cool. Allerdings, es ist natürlich ein Dome, also sonst könnte man hier nicht um 12 Uhr mittags spielen, das war 12 Uhr Ortszeit, sonst wäre das viel zu heiß, also es ist geschlossen und kommt damit niemals an ein Stadion ran, wie in Mexiko zum Beispiel, wo es offen ist, oder auch Kansas City, auch wenn das Stadion weit draußen liegt und es extrem viel Verkehrschaos auf dem Weg gibt, ist das Stadion halt einfach mega, so eine offene Schüssel, Arrowhead Stadium gilt ja in der NFL auch als das lauteste. Ja, also insofern coole Experience in Atlanta. Die Fans laufen hin, das sorgt für gute Stimmung drumherum. Das Stadion ist jetzt nicht unbedingt das Wahre.
Vielen Dank an David. Grüße nach Atlanta, der Stadt. Achtung, Fun Fact, mit dem größten Flughafen der Welt, gemessen an der Anzahl der Flugbewegungen. Der größte flächenmäßig steht, soweit ich weiß, in Saudi-Arabien. David hat Belgien gegen den Iran angesprochen. Das war das 21-Uhr-Spiel in Los Angeles gestern Abend. Und genau darauf werden wir jetzt schauen als nächstes. Belgien ohne Jeremy Doku angetreten von Manchester City. Der Stürmer ist krank. Es gibt aber eine Debatte um ihn. Und zwar bezieht sich die auf einen Termin, der später im Turnier folgt. Sollten die Belgier überhaupt noch dabei sein, dann wird Jeremy Doku sehr wahrscheinlich ein Spiel verpassen. Nämlich wegen der Geburt seines Kindes. Er will unbedingt dabei sein. Und manche verstehen das wirklich nicht. Es gibt tatsächlich in Belgien eine Debatte darüber, weil eine Journalistin diese Debatte angestoßen hat. Sie findet es völlig unverständlich, dass Doku eben das Team verlassen will, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Also was für eine unfassbare und irgendwie auch armselige Debatte aus meiner Sicht. Laut Medienberichten ist ein Express-Charterflug vorgesehen. Vielleicht gibt es aber auch einen Express-Rückflug für Team Belgien, weil was die spielen bei dieser WM geht wirklich auch unter keine Kuhhaut. Nach dem 1-1 gegen Ägypten gibt es jetzt ein 0-0 gegen den Iran und Belgien muss tatsächlich hier noch irgendwas in dieser Gruppe bewerkstelligen. Ansonsten könnte es auch in einer einfachen Gruppe dann frühzeitig nach Hause gehen. Schauen wir auf das Spiel. Der Iran hat gut mitgehalten, erneut ja in Los Angeles angetreten nach dem 2-2 gegen Neuseeland, diesmal mit der ältesten Startelf in der WM-Geschichte. Und das hat sich ausgezahlt. Also Erfahrung macht hier offenbar einen Unterschied. In der 14. Minute gibt es eine erste Top-Chance für den Iran, aber Thibaut Courtois im Tor der Belgier hält. In der 25. Minute fällt dann das vermeintlich 1-0 für den Iran. Iran trickst Belgien da gekonnt aus bei einem Freistoß, aber Taremi steht minimal im Abseits der Torschütze, deswegen zählt der Treffer nicht. Belgien in der Halbzeitpause steht mit einem 0-0 da, wenig guten Chancen, 81% Ballbesitz helfen dir da im Zweifel auch nicht. In der zweiten Halbzeit geht das Spiel auch ähnlich weiter. Belgien ist durchaus spielbestimmt, aber die erste große Chance hat der Iran, wieder in Person von Mehdi Taremi, dessen Abschluss wird von Courtois gehalten in der 53. Dann ein paar Minuten später eine Riesentat auf der anderen Seite von Iran-Keeper Beiranwand, der hat es generell überragend gemacht. Belgien bekommt den Ball einfach nicht ins Tor, nicht an Beiranwand vorbei. In der 67. dann noch ein Aufreger, da sieht Nathan Goy, der belgische Verteidiger, rot für eine Notbremse an Taremi. Nachdem Goy den Ball verliert und Taremi dann durch gewesen wäre, stoppt er ihn per Foul und das ist dann klar rot, auch wenn es, weiß ich nicht, 40 Meter vor dem Tor passiert ist. Belgien hat danach noch die ein oder andere Chance, die ein oder andere Halbchance, aber es kommt nicht mehr viel dabei rum und so müssen sie sich erneut mit einem Unentschieden begnügen. Und das ist wirklich eine wahnsinnige Statistik, die ich hier mal ausgegraben habe. Und zwar seit der WM 2022, ab da ist ja auch der belgische Stern dieser goldenen Generation untergegangen, seitdem hat man in 9 Turnierspielen, also bei WMs und EMs, mickrige 4 Tore erzielt. Zwar auch nur 5 kassiert, also Belgien steht hier für 0-0, das passt irgendwie, ne? Aber 4 Tore in 9 Spielen ist wirklich absolut gar nichts. Man hat gegen Kanada bei der WM 2022 gewonnen und dann vor 2 Jahren bei der EM in Deutschland ein Spiel gegen Rumänien. Das war's auch. Ansonsten sind da Niederlagen dabei gegen Marokko, gegen die Slowakei und jetzt eben unentschieden gegen Ägypten und Iran. Also mit Belgien ist bei diesem Turnier nicht zu rechnen, wenngleich es natürlich trotzdem noch eine Runde weitergehen kann. Der Iran wird mit dem 2. Punktgewinn deutlich besser leben können als die Belgier. Der Iran könnte mit einem weiteren Unentschieden auch schon weiterkommen. Gilt natürlich für Belgien auch in diesem Modus mit den 8 besten Gruppendritten. Aber also das ist wirklich eine spannende und offene Gruppe. Und es war aus meiner Sicht auch ein 0-0 der unterhaltsameren Sorte. Da würde ich einen kleinen Kontrapunkt setzen zu Zlatan Ibrahimovic. Und damit schauen wir jetzt in Gruppe H, in das 2. Spiel dort. Es war die Partie zwischen Uruguay und Kap Verde in Miami. Uruguay ja ziemlich enttäuschend gegen Saudi-Arabien zum Auftakt. Kap Verde ziemlich beeindruckend mit diesem heroischen 0-0 gegen Spanien. Ein Star wurde geboren, der 40-jährige Torwart Vozinha. Und der hat es diesmal auch gut gemacht. In der 21. Minute konnte er aber erstmal jubeln, denn Kap Verde erzielt das historisch erste WM-Tor. Aus dem Nichts die Führung für den Außenseiter. Kevin Pina schießt einen Freistoß aus 30 Metern einfach mal direkt rein. Muslera, der Torwart Routinier bei den Uruguayern, der sieht überhaupt nicht gut aus, stellt auch keine richtige Mauer. Also das war richtig, richtig stümperhaft. In der 33. Minute hat Kap Verde sogar eine Umschaltsituation zum möglichen 2-0, spielt es dann aber schlecht aus. In der 44. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird genau das dann brutal bestraft. Uruguay, mit einem Doppelschlag gehen sie in Führung. Maxi Araujo köpft zunächst das zweite uruguayische Tor bei dieser WM und dann ist es erstmal ein anderer Torschütze mit Agustin Canobbio, der im Vergleich zum 1-1 gegen Saudi-Arabien starten durfte im Team von Trainer El Loco, Marcelo Bielsa. Also Uruguay mit 2-1 vorne, verwertet da zwei Halbfeldflanken in wenigen Minuten. Und wer dann dachte, Uruguay würde das jetzt irgendwie nach Hause stolpern, recht souverän gegen einen klaren Außenseiter, der sah sich bitter getäuscht. In der 61. Minute erleben wir eine ganz wilde Szene. Uruguays Oliveira spielt den Ball völlig ziellos von außen in die Mitte und dann kommt Uruguays Torwart Muslera aus seinem Tor heraus, eilt heraus, 30 Meter vor den Kasten, warum auch immer. Helio Varela spritzt dazwischen, pflückt den Ball aus der Luft und trifft dann ins leere Tor zum 2-2-Ausgleich. Und das sollte der letzte Treffer bleiben. Es fällt noch ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wird für Uruguay. Hinten raus hat dann Vosinha noch wirklich ein paar tolle Aktionen. Der schon jetzt kultige Torwart der Kap Verde wirft sich rein mit allem, was er hat, verhindert das dritte Gegentor. Und somit steht Kap Verde nach 2 Spieltagen noch immer ungeschlagen da in der Tabelle. Das gilt auch für Uruguay, aber die spielen jetzt noch eben gegen Spanien und dementsprechend haben sie wirklich in dieser eigentlich völlig leichten Gruppe die schlechteste Ausgangslage. Kap Verde gegen Saudi-Arabien in der Nacht von Freitag auf Samstag 2 Uhr in Houston, parallel in Mexiko in Guadalajara, Uruguay gegen Spanien. Also theoretisch kann sogar Spanien, wenn sie sich von Uruguay überraschen lassen und wenn Kap Verde auch noch gewinnt, dann kann auch Spanien noch Dritter werden. Die kommen aber in jedem Fall weiter, auf welcher Position auch immer. Uruguay und Kap Verde sollte jeweils einen Punkt reichen. Das wäre dann ja schon ein Riesenschritt, muss man sagen. Für Kap Verde ist die Ausgangslage sogar so gut, dass sie mit einem Unentschieden ja sich sehr große Hoffnung machen können. Sofern Uruguay nämlich verliert, wären sie dann sogar sicher Zweiter in dieser Gruppe. Also Kap Verde kann hier mit 3 Remis auf Platz 2 landen und das wäre wirklich richtig, richtig wild. Ich würde sagen, weniger wild ist das Ergebnis des letzten Spiels der Nacht. Um 3 Uhr angepfiffen in Vancouver gewinnt Ägypten gegen Neuseeland. Ägypten hat das deutlich bessere Team und wird hier der Favoritenrolle gerecht. Und trotzdem ist es ein sehr besonderer Sieg für die Pharaonen. Ägypten hatte nämlich in seiner WM-Geschichte noch nie zuvor ein Spiel gewonnen. Und jetzt ist es der Fall und es war ein hartes Stück Arbeit, denn Neuseeland führt zur Pause mit 1-0. Beide Teams hatten am ersten Spieltag jeweils unentschieden gespielt und für Neuseeland sah es dann auch hier gegen Ägypten lange Zeit sehr gut aus. In der 15. Minute trifft Finn Sermon nach einer Ecke per Kopf zum 1-0 für Neuseeland. Die Ecke entstanden nach der besten Chance des Spiels. Bei der Vorarbeit dafür allerdings wurde ein ägyptischer Spieler mit dem Ellbogen getroffen. Deshalb waren die sehr, sehr unzufrieden mit der Bewertung des Schiedsrichters dieser Situation, mussten aber dann diesen 0-1 Rückstand schlucken. Ägypten generell eigentlich auch besser gespielt, aber Neuseeland eben sehr effizient vorne. Und um ein Haar hätte es sogar kurz nach der Pause 2-0 gestanden. Das war dann allerdings auch die fast einzige weitere Chance beim Stand von 1-0 für Neuseeland. Kurze Zeit später gleicht Ägypten aus durch Mustafa Zico. Der verwertet eine perfekte Flanke zum Ausgleich. Weitere 10 Minuten später kombiniert sich Ägypten gut vorne durch, spielt mit Neuseeland wirklich Katz und Maus und am Ende verwandelt Superstar Mo Salah zum 2-1. Am Ende steht da ein 3-1 nach einem Kopfballtor von Trezeguet, der zur Entscheidung trifft in der 82. und Ägypten hier damit mit 4 Punkten in Gruppe G vorne. Iran und Belgien stehen bei 2 Zählern, Neuseeland bei 1 Punkt. Neuseeland spielt am Samstag 5 Uhr morgens deutscher Zeit erneut in Vancouver gegen Belgien. Ägypten gegen den Iran ist das Parallelspiel in Seattle. Das wurde ja von der Stadt Seattle als Pride-Match ausgerufen. Wir kennen die Geschichte vor der Auslosung schon. Dann bekommt man das Spiel. Es ist Ägypten gegen den Iran. Und jetzt treffen also mit diesen beiden zwei Nationen aufeinander, die diesbezüglich zu den repressivsten der Welt zählen. Also das ist wirklich eine ganz verrückte Story. Auf jeden Fall aus sportlicher Sicht für beide eine riesige Chance weiterzukommen. Ich denke, wenn sie sich unentschieden trennen, dann würden beide davon profitieren. Ägypten wird auf jeden Fall weiterkommen. Der Iran und Belgien brauchen mindestens noch einen Punkt in ihren Partien. Und ich hatte es ja gesagt, es ist ein historischer Sieg für Ägypten im 9. Spiel, sage und schreibe, auf der WM-Bühne. Der erste Sieg nach 1934, 1990, 2018 ist man ja jetzt auch erst zum 4. Mal dabei. Man könnte denken, Ägypten wäre so ein WM-Dauerstarter, ist gar nicht der Fall. Sie sind zwar bei Afrika-Cups unfassbar gut, haben dort sehr viele Titel geholt, aber die WM-Qualifikation, die hat häufig nicht geklappt. So ist es diesmal anders gelaufen und jetzt also auch zum ersten Mal siegreich auf der großen Bühne. Blicken wir dann auf den heutigen Abend, WM-Tag Nummer 12. Es ist der zweite Gruppenspieltag in den Staffeln I und J. Wir beginnen in J, 19 Uhr Anstoß in Dallas, Argentinien gegen Österreich. Die Frage, die drüber steht, gehen die Lionel Messi-Festspiele weiter nach dem Dreierpack gegen Algerien? Österreich hat seinerseits ja gegen Jordanien 3-1 gewonnen. Es ist für Österreich übrigens das einzige Spiel außerhalb der Nachtzeit. Ralf Rangnicks Team ja ansonsten zu den frühen Morgenstunden im Einsatz, auch im letzten Gruppenspiel gegen Algerien, jetzt allerdings so etwas wie die beste Sendezeit gegen Messi. Also Ralf Rangnicks Team gegen Lionel Messi oder Marco Arnautovic gegen den GOAT. 23 Uhr, die nächste Partie in Philadelphia, Frankreich gegen den Irak. Also wir haben dazwischen über 2 Stunden Pause zwischen dem Argentinien-Match und dem Frankreich-Spiel. Frankreich natürlich gegen den Irak, klarer Favorit. Es bahnt sich so eine Art Fernduell an diesem Spieltag zwischen Frankreich und Norwegen um Platz 1 und 2 in Gruppe I. Die hat ja auch für Deutschland höchste Relevanz, denn der Gruppensieger aus I würde bei normalen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, im Achtelfinale auf Deutschland treffen. Und Deutschland hat jetzt nicht unbedingt ganz großes Interesse dran, gegen Frankreich zu spielen. Also vielleicht tut sich in dieser Gruppe was, was das verhindert. Ich bin mir aber sicher, dass Frankreich gegen den Irak nichts anbrennen lässt. Um 2 Uhr wird dann die Parallelpartie angepfiffen. Norwegen gegen Senegal in New York. Norwegen ja mit dem 4-1 gegen Irak wunderbar reingekommen. 2 Tore von Erling Haaland. Und hier dann demzufolge die Frage, gehen die Erling-Haaland-Festspiele weiter? Aufstehen oder wach bleiben, je nachdem, würde ich sagen, könnte sich lohnen. Norwegen-Senegal ist eine spannende Partie zwischen 2 sehr guten Teams, also zwischen 2 Geheimfavoriten, kann man sagen, in dieser stark besetzten Gruppe I. Zum Abschluss, da trennt sich dann, würde ich sagen, gucktechnisch nochmal die Spreu vom Weizen. 5 Uhr Anstoß in San Francisco, Jordanien gegen Algerien. Die Parallelpartie der Österreich-Gruppe. Es ist jetzt vielleicht nicht so das sexieste Spiel, aber es ist eine spannende Partie. Beiden hilft eigentlich nur ein Sieg. Das heißt, die dürfen nicht auf Unentschieden spielen. Durch die Gruppendrittenregelung sind dann die 3 Punkte aber de facto auch schon gleichbedeutend oder fast gleichbedeutend mit dem Einzug in die nächste Runde. Also eine Riesenchance für beide Teams. Algerien favorisiert, hat die bessere Mannschaft, war am ersten Spieltag allerdings wirklich nur Passagier bei der Messi-Gala. Jordanien hat es einigermaßen erfrischend gemacht. Eine Mannschaft der Namenlosen, hat nur einen Spieler, der in einer größeren europäischen Liga spielt, und zwar in Frankreich. Die waren erfrischend gegen Österreich aufgetreten beim 1-3, hatten dort zwischenzeitlich auch ausgeglichen. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss der Folge noch der Blick auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir sind an Tag Nummer 2 nach dem zweiten Gruppensieg gegen Elfenbeinküste, dieser Last-Minute-Erfolg durch Dennis Undaff. Am Samstagabend gab es noch die Rückreise von Toronto nach Winston-Salem ins Basecamp nach North Carolina. Sonntag dann Spielersatztraining, heißt ein intensives Training für die Ersatzspieler, die anderen eher am Auslaufen, um es so zu formulieren. Heute ist dann frei für alle Spieler. Das Trainerteam allerdings hat keinen freien Tag. Die bereiten sich auf Ecuador vor, logischerweise. Morgen am Dienstag dann ein voller Trainingstag, Mittwoch sozusagen Reisetag nach New York, Donnerstag ist dann Spieltag in New York, New Jersey gegen Ecuador, Ortszeit 16 Uhr Anstoß, deutscher Zeit 22 Uhr. Letztlich unbedeutend für den weiteren Turnierverlauf, weil Deutschland ja schon als Gruppensieger feststeht. Und das führt dazu, dass der weitere Weg zu einem möglichen Finale folgendermaßen aussieht. Deutschland spielt am Montag, den 29.06., heute in einer Woche. Das ist garantiert um 22:30 Uhr in Boston gegen einen Gruppendritten. Dann findet das Achtelfinale statt, sollte man dorthin gelangen, am Samstag, den 4. Juli um 23 Uhr deutscher Zeit, Anpfiff in Philadelphia. Das Viertelfinale wäre dann am Donnerstag, den 9. Juli, 22 Uhr. Da würde es zurück nach Boston gehen. Für das Halbfinale ginge es dann nach Texas, nach Dallas, um 21 Uhr Anstoß am 14. Juli. Und das Finale ist dann am 19. Juli in New York, ebenfalls deutscher Zeit Anstoß 21 Uhr. Also es fällt direkt auf, es ist das eingetreten, was sich die deutsche Mannschaft bei der Wahl des Basecamps auch gewünscht hatte, dass man eben das Turnier an der Ostküste wird spielen können. Und das ist jetzt bis zum Ende der Fall. Boston, Philadelphia, Boston, das sind nicht die größten Reisezeiten. Dallas nach Texas, da muss man dann ein bisschen Richtung Westen, aber das war man für Houston auch, für das Curaçao-Spiel. Also dementsprechend ist das für Deutschland gut gelaufen und dementsprechend wichtig war auch diesbezüglich der Gruppensieg. 15 mögliche Gegner können noch Deutschland als Gegner parat stehen im 16. Finale. Sicher ist, dass der Gegner entweder aus der Gruppe A, B, C, D oder F kommt. Es handelt sich garantiert um einen der Gruppendritten. Es sind 3 Nationen deutlich wahrscheinlicher als alle anderen. Die möchte ich jetzt einmal nennen. Es ist einmal der Gruppendritte aus der Gruppe D. Den machen Paraguay und Australien im direkten Duell unter sich aus. Wenn Paraguay gegen Australien nicht gewinnt, ist Paraguay Dritter in der Gruppe. Ansonsten der Gruppendritte aus C ist auch sehr wahrscheinlich, wahrscheinlicher als andere. Das läuft so ein bisschen hinaus auf Schottland. Das wäre also eine Neuauflage des EM-Eröffnungsspiels vor 2 Jahren in München. Schottland aktuell Gruppendritter in Gruppe C hinter Brasilien und Marokko. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das auch so bleibt. Ansonsten der Vollständigkeit halber, theoretisch möglich sind auch der Gruppendritter aus A, Südkorea, Tschechien oder Südafrika sind hier drin. In Gruppe B wäre theoretisch noch alles möglich, was Platz 3 anbetrifft. Am realistischsten sind Bosnien und Katar, die Schweiz, Kanada eher weniger. Und dann haben wir noch, der Vollständigkeit halber zu erwähnen, der Gruppendritter aus F ist auch möglich. Hier geht's auf Schweden hinaus oder Japan oder sogar die Niederlande. Ein allgemeines Problem, was sich ja auftut in diesem Jahr durch die Regeländerung der FIFA, dass man den direkten Vergleich dem Torverhältnis vorzieht in der Endabrechnung der Tabellen, möchte ich hier auch noch vorstellen. Denn der direkte Vergleich, der kann einfach Wettbewerb verfälschen und vor allen Dingen den letzten Spieltag entwerten. Ich verstehe die FIFA überhaupt nicht, weil die FIFA auch künstlich Spannung rausnimmt. Also sie sorgt dafür, dass Mannschaften frühzeitig ausgeschieden sind, wie Haiti, wie Tunesien, wie die Türkei, die mit einem hohen Sieg am letzten Spieltag da noch was hätten tun können, wenn man nämlich das Torverhältnis zu Rate ziehen würde. Also komplettes Unverständnis meinerseits gegenüber der FIFA, weil man kann doch auch kein Interesse daran haben, dass es für einige Länder am letzten Spieltag um gar nichts mehr geht. Und das betrifft ja nicht nur die Teams, die jetzt so gut wie die ausgeschieden sind, sondern auch 3 Teams, Deutschland, Mexiko, die USA, die nach zwei Gruppenspieltagen schon sicher auf Platz 1 stehen und dementsprechend jetzt einen Freifahrtschein haben, wenn sie es wollen, komplett durchzurotieren. Und deren Gegner, für die geht es ja noch um enorm viel. Deutschland gegen Ecuador. Ecuador muss gewinnen und wird vielleicht hoffen, dass Deutschland da so ein bisschen die Luft rausnimmt. Tschechien, dasselbe gegen Mexiko. Nur die Partie USA gegen die Türkei ist wirklich komplett egal, aber die Partie hätte so viel, wenn die Türkei noch irgendwie weiterkommen könnte und die USA zumindest theoretisch noch ausscheiden könnte oder zumindest auf Platz 2 landen könnte. Also die FIFA sorgt mit ihrer eigenen Regel dafür, dass sie egale Spiele konstruiert und das ist wirklich ganz schön dumm. Es ist auch wirklich kein Best-Practice-Modell, wie die UEFA zeigt. Die UEFA macht es nämlich genau so. Also die FIFA orientiert sich an der UEFA. Die hat das nämlich schon zur Europameisterschaft 96 in England eingeführt. Und seitdem hat auch der direkte Vergleich 2-mal zu Ungunsten des Torverhältnisses über Aus- und Weiterkommen entschieden. Direkt 96 war das. Tschechien gegen Italien sich durchgesetzt. Wegen des direkten Vergleiches. Der Rest ist Geschichte. Tschechien stand im EM-Finale gegen Deutschland. Und dann haben wir 2012 noch einen identischen Fall und zwar hat sich Griechenland dort gegenüber Russland durchgesetzt, obwohl das Torverhältnis für die Russen sprach. Griechenland hatte die direkte Partie gegen die Russen allerdings gewonnen. Also, das sollte aus meiner Sicht überhaupt kein Vorbild für die FIFA sein. Es geht eben nicht nur um die Erstplatzierten, sondern auch um die Teams auf Platz Nummer 4. Und die FIFA sollte eigentlich ein ureigenes Interesse daran haben, dass jedes Spiel des Turniers wirklich spannend ist und eine Bedeutung besitzt. ein Plädoyer zum Abschluss, ein kleines Wort zum Montagmorgen. Ich danke sehr fürs Zuhören, danke im Namen unserer ganzen Reporter fürs Zuhören und wünsche weiterhin viel Spaß mit dieser Weltmeisterschaft. Es geht um 19 Uhr heute weiter mit Argentinien gegen Österreich. Das war NTV Sport, der tägliche Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Danke, auf Wiederhören.